Hallo und willkommen zu eurem Next Set, eure Quelle für Sport- und Ernährungstipps mit Itai und Leroy.
Und heute kommt die FAQ-Bonusfolge. Wir beantworten eure Fragen und gehen auf eure Wünsche ein. Bleibt dran und hört, wie es endet. So, es ist soweit. Fragen und Antworten, Itai.
Ja, wir haben ein paar Fragen bekommen und jetzt werdet ihr ein paar Antworten dazu bekommen.
Aber wir machen ein Game draus.
Oh, ich mag Spiele.
Und zwar, wir haben doch so einiges bekommen, dass wir genug gekriegt haben, dass das irgendwie in den 100-stelligen Bereich geht. Ja. Deswegen werden wir uns gegenseitig einfach Fragen stellen und versuchen, die so gut es geht, ad hoc zu beantworten. Und das Ganze ziehen wir so auf, ich würde sagen, du fängst im Geiste an, zu zählen, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Später fangen wir dann auch bei 50 an, sonst machen wir nur immer die unterstelligen Sachen.
Ja.
Und ich sage Stopp, du sagst mir die Zahl und dann lese ich die Frage vor und dann gucken wir, was bei rauskommt.
Okay, alles klar.
Willst du anfangen?
Ich sag dir aber einen Stopp einfach. Ne?
Du zählst jetzt innerlich, ich sag Stopp, du sagst mir die Zahl und dann gucken wir, welche Frage bei rauskommt.
Okay, alles klar.
Stopp.
Ich bin bei 12.
12. Okay. Was ist das Allerwichtigste beim Abnehmen? Sind es die Kalorien oder sind es die Macros?
Ach, das hatten wir aber schon, glaube ich, auch mal erklärt so ein bisschen. Ja, genau. Ja, das ist zu 100% die Kalorien. Also, okay. Wenn man ungesunde Sachen isst, aber immer noch einen Kalorienmangel, könnte man auch theoretisch abnehmen. Wenn man nur am Tag eine Tüte Chips isst oder so, ist halt ganz viele Kalorien auf einmal, aber am Ende des Tages ist man nicht über diese 2000 Kalorien Bereich, wo man also sagt, das ist Pi mal Daumen, was jeder empfohlen wird, dann kommt man also auch mit schlechten Macros zu einem Gewichtabnahme, aber ist einfach kein gesundes Gewichtabnahme, man fühlt sich dabei einfach schlecht, man ist schlapp, man hat keine Lust nochmal zum Trainieren, ist einfach...
Im schlimmsten Fall stirbt im Prinzip die Magermasse ab.
Ja, genau. Ja.
Okay. Gute Antwort. Ich hoffe, ich kriege das auch so souverän hin. Okay.
Und stopp.
14. Oh, sind wir nah dran. Okay. Ich denke, das ist auch auf den Hintergrund. Also, was sollte ich essen quasi vor dem Hintergrund des Abnehmens?
Ja.
So, das ist ja genau, das schließt ja im Prinzip schon an die Frage an, die Itai quasi gerade beantwortet hat. Ich muss quasi im kalorischen Defizit sein. Ja. Was sollte ich jetzt quasi essen? Da wäre meine Empfehlung, wenn ich Magermasse quasi am Körper behalten will, bleibt mir nichts anderes übrig, als diese zu schützen, indem ich ausreichend Protein zuführe.
Ja.
So. Jetzt muss man natürlich nochmal gucken, okay, wie verhält sich mein Körper mit Kohlenhydraten, wie verhält er sich mit Fetten, was kann ich besser verstoffwechseln? Der einfachste Weg, zumindest meiner Meinung nach, um kalorisches Defizit immer hinzukriegen, ist auf jeden Fall die Fette runterzuregeln.
Ja.
Relativ drastisch. Wir wissen ja, okay, es gibt, ich sag mal, so eine essentielle Grenze, die man nicht unterschreiten sollte, weil wir einfach auch Fett brauchen. Aber es ist halt einfach deutlich einfacher, die Kalorien oder ein Kaloriendefizit einfach gut zu steuern, indem man einfach nur mit Protein und Kohlenhydraten arbeitet und die Fette auf einem Level lässt, also unverändert. Sagen wir mal, dass man...
Ganz niedrig, also nur zum halt, ja, zu Sachen zum so Braten oder ein bisschen den Salat mit ein bisschen Oliven. Also genau, wie du sagtest, man braucht einen bestimmten Level, aber auch so kann man so ein bisschen cheaten, indem man Omega-Fettsäuren zu sich nimmt, so ein bisschen so, dass man wirklich nicht unter dieser kritische Wert kommt.
Ganz genau. So, jetzt würde ich mal sagen, fang mal an bei 40 zu zählen, Itai.
Okay.
Stopp.
50.
50, glatt.
Kann bis 10 zählen.
Sweet.
Ja, soll ich trainieren, wenn ich krank bin?
Gute Frage.
Das ist eine gute Frage. Nein. Naja, also es ist wirklich, wenn man krank ist, sollte man gar nicht trainieren, weil dann der Körper hat einfach Besseres zu tun, in Anführungsstrichen. Also der Körper hat wirklich jetzt investiert die ganze Energie aufs Gesundsein. Also wieder gesund sein, und wenn man jetzt trainiert hat, der Körper muss irgendwie sich jetzt aufteilen, weil jetzt entstehen nochmal neue Entzündungswerte durch das Trainieren. Man verlängert die Krankheit, man trainiert nicht so gut, das Training ist ungünstig für den Körper. Man macht einfach wirklich, man macht sich einfach kein Gefallen, indem man es tut. Also die einzige wirklich so Ausnahme, wenn man trainieren soll, wenn man so ein bisschen krank fühlt und nicht so gut fühlt, ist, wenn man wirklich vor einem bestimmten Wettbewerb ist und man ist wirklich gerade in der Peak-Phase und man muss wirklich darauf achten, dass jeden Tag wirklich zählt, sonst kann man so verlieren. Aber die Leute, die unser Podcast hören, sind nicht mal in diesem Bereich, deswegen nein, bitte nicht. Auch wenn man 2 Tage krank war und am 3. Tag fühlt man sich besser, noch nicht gesund, sondern besser, immer noch nicht trainieren, weil dann hast du wieder einen Rückfall, in dem du einfach wieder krank wirst. Und dann bist du statt 5 Tage krank, bist du 2 Wochen krank, weil du einfach ungeduldig war. Und ich rede hier jetzt von so persönlichen Fällen, weil ich auch ein ungeduldiges Stück Scheiße bin.
Ja, das ist wieder typisch. Auf gar keinen Fall krank trainieren und selber, weißt du, halbtot ins Studio schleppen. Ja, Hauptsache, die Brust ist gepumpt.
Ja, genau. Ich weiß sogar, ich kam einmal ins Fitnessstudio krank und du hast mich da gesehen und hast gesagt, wie geht's dir? Ja, ich bin krank, aber ich bin heute zum Trainieren da. Ja, nee, tut's nicht.
Ach ja, diese Doppelmoral, ich liebe sie. Ja,
genau.
Okay, ich fang mal bei 70 an.
Okay, und stopp.
84.
Nice.
Die ist ganz gut. Okay. Ja. Kann ich Fett und Muskeln zur gleichen Zeit, also kann ich Fett abbauen und zur gleichen Zeit Muskeln aufbauen?
Ja, das ist eine Frage, die ganz oft kommt. Also vor allem bei ganz neuen Trainierenden, die auch zu uns kommen, zu einer Einweisung oder zu einem Trainingsplanerstellung oder Diät, also Ernährungsplanerstellung. Ja.
Absolut. Also, jetzt muss ich extrem weit raus ausholen erstmal und glaube ich ganz beim Urschleim anfangen. Also, kann ich Muskeln aufbauen und Fett abbauen, also wenn ich natural bin? Schwer.
Also ganz, ganz, ganz am Anfang ja. Also wenn man direkt angefangen hat mit Trainieren, also diese ganz neu zu allem, dann wirklich, du hast noch nicht davor bewegt, keine Gewichte und dich selbst auch nicht, dann durch das automatische Mehrbewegung im Alltag würdest du Muskeln aufbauen und dadurch auch jetzt mehr bewegst, dann wirst du auch ein bisschen Fettmasse abnehmen.
Genau, das ist halt so. Sagen wir mal, gehen wir von jemandem aus, der noch keinen Muskeltonus hat und jetzt wirklich, ich sag mal, Muskeln anfängt aufzubauen und seinen Grundumsatz wirklich dadurch deutlich ansteigen lässt.
Genau.
Dann wird er automatisch seine Muskulatur besser tonen, also die wird besser aussehen, er wird muskulöser werden, der Muskel wird wachsen und überschüssiges Körperfett wird mehr oder weniger automatisch vom Körper verschwinden, zu einem gewissen Grad. Wenn wir jetzt aber von einem Sportler reden, wo im Prinzip die Homöostase durch langjähriges Training eingesetzt hat, mehr oder weniger, und der Körper sein Gleichgewicht zwischen so viel Muskeln und so viel Körperfett gefunden hat, dann wird es immer schwieriger.
Ja, genau. Vor allem, wie du sagtest, auf natürlicher Weise, weil der Körper, also das um ist, abzunehmen, haben wir schon gerade erwähnt, muss man Kaloriendefizit haben und um zuzunehmen, muss man Kalorien plus haben. Deswegen, es geht nicht. Du kannst nicht, man sagt, ja, okay, dann esse ich genauso viel, wie ich brauche. Okay. Geht auch nicht, dann bleibt man einfach nicht zunehmen oder nicht abnehmen. Ne, also leider geht das nicht.
Genau, wenn wir jetzt aber in den Punkt des nicht-naturalen Bereichs reingehen, dann ist das absolut möglich.
Genau, das war sogar, habe ich gestern sowas von Ronnie Coleman gelesen, ne? Hat auch gesagt, wann er angefangen hat, Stoffe zu benutzen, da hat es wirklich auf seine Muskelmasse und Kraft nicht so viel gewirkt, sondern an die Menge an Fett, er könnte wirklich diese 100 Kilo plus wiegen mit 5% Körperfett.
Das habe ich auch gehört, das habe ich sogar in dem Joe Rogan Podcast gehört, wo er bei Joe Rogan war, wo er ganz klar, also Joe Rogan hat ihn halt gefragt, so Ronnie, als du dann gestofft hast, also was hast du genommen einerseits und was hat es dir an Kraftleistung gebracht, und Ronnie hat einfach gesagt, Kraft gar nicht mehr, es war nicht mehr, sondern sein Körper, das Toning war besser, er hat einfach überschüssiges Körperfett verloren. Genau. Und das fand ich extrem interessant, weil er auch gesagt hat, so, dann hat er ihn natürlich gefragt, wie war dein Absetzzyklus und so eine Sache, und Ronnie so, cold turkey.
Ja,
always cold turkey. So, weißt du?
Ja.
Und das ist halt auch bemerkenswert auf eine Art und Weise, weil halt wirklich, das muss man erstmal so wegstecken, weil wir haben ja schon in dem Steroide-Podcast darüber gesprochen, das Östrogen ist definitiv erstmal deutlich erhöht.
Ja, aber er ist einfach ein Freak. Er ist der Ausnahme, der Regel bestätigt. Also,
absolut, absolut.
Ja. Ich will jetzt eigentlich, ich lese hier so ein richtig gutes, gute Frage.
Sag mal die Nummer.
Die 86, also ich mag zu trainieren, ja. Cardio oder Gewichtheben nicht. Was kann ich machen, um das zu verbessern, sodass ich das liebe?
Ja.
Das ist eine richtig gute Frage, weil es gibt sogar so ein Sprichwort sogar in Bezug auf Bier. Hm. Es gibt keine, der kein Bier mag, sondern gibt es Leute, die einfach nicht das richtige Bier gefunden hat.
Okay.
Und das genau dafür gilt es auch. Es gibt heutzutage so viele verschiedene Arten von Sport. Ballsport, Teamsport, also Kraftsport, Cardio, es gibt Duathlon, Triathlon, Marathonlaufen. Es gibt so viele verschiedene Arten. Und wenn euch einen bestimmten Sportart nicht gefällt, zwingt euch das nicht zu machen, weil es wird einfach, es macht dann keinen Spaß und wir wollen alles da ein bisschen Spaß haben an unserer Freizeit, an unserer so geringen Freizeit, die wir haben durch das Alltag, wollen wir beim Sport wirklich abschalten können und einfach das machen, was uns wirklich Spaß macht. Also trainieren ist immer schwer, man braucht ein bisschen Motivation, ein bisschen Disziplin, dass es gut wirkt und gut dabei zu sein, aber wenn es ein Sportart, den man richtig liebt, es wird viel besser. Also ich kann auch persönlich sagen, ich hasse Laufen. Ich mag es nicht, mir macht es keinen Spaß. Ich habe mich auf den Triathlon vorbereitet und das Laufen war mir am Anfang das Schlechteste. Durch das Weitermachen würde ich besser und ich habe es auch das Laufen gelernt zu lieben. Aber ist immer noch nicht, was ich gerne tue. Also ich tue das, weil ich es machen muss in dem Training, aber das ist nicht mein Lieblingssportart. Also und darum geht es wirklich.
Würdest du sagen, also ist dir das Laufen so schwer gefallen, weil es dir einfach, ich sag mal, keinen Spaß gemacht hat? Oder war es wirklich eher, wenn ich an Laufen denke, denke ich immer, okay, das ist so ein großer Kampf mit mir innerlich, weil ich mir sage, okay, ich muss jetzt eine halbe Stunde oder 60 Minuten quasi ein und dasselbe machen, also sehr monoton.
Ja.
Und in der Zeit fängst du ja an, nachzudenken. Und ich glaube, Nachdenken ist oftmals beim Sport, wenn du während der Übung bist, also wenn du zum Beispiel einen Satz von 12 Wiederholungen machst, überlegst du nicht viel, was du machst. Du machst deine 12 Wiederholungen und gut ist. Und danach fängst du wieder an, nachzudenken. Genau. Aber wenn du erstmal 10 Minuten läufst, denkst du die ganze Zeit nach. Und wenn du anfängst zu denken, dann denkst du dir irgendwann, was mache ich eigentlich?
Nee, eigentlich mir fehlt es viel schwerer, genau die anstrengende Läufe zu machen. Die kürzere Strecken, also die halbe Stunde, also wenn ich eine Stunde Steady-State-Cardio mache, so zum Erholungstag oder so 10 Kilometer Lauf bei einem relativ entspannten Tempo, das geht, das kann ich machen. Irgendwann tut was auch ein bisschen weh und dann musst du dich auch ein bisschen weiter pushen, sodass es halt nicht so weh tut. Aber das richtig krassen, anstrengendes Kardiovaskuläre ist für mich einfach, ich weiß nicht, ich habe vielleicht nicht die besten Lungenstruktur dafür. Ich würde sehr schnell außer Atem und ich finde einfach, es ist nicht das gute Art von Schmerzen, die man kennt vom Krafttraining zum Beispiel oder vom Fahrradfahren. Fahrradfahren zum Beispiel habe ich kein Problem, wenn meine Beine total brennen.
Genau.
Ich finde, dadurch, dass man nicht die ganze Zeit auch springt, bleibt die Atmung ein bisschen entspannter. Und das ist das gute Art von Schmerzen. Aber beim Laufen ist mir einfach, ist nicht meins.
Ich würde sagen, wenn du wirklich hart den Muskel trainierst, hast du ja, ich sag mal, einen sehr begrenzten lokalen Schmerz in den Zielmuskel, den du haben willst. Und das findest du geil, weil du wolltest ja, ich will jetzt die Brust trainieren, ich will jetzt den Oberschenkel trainieren, ich will den Bizeps trainieren. Und wenn du dann diese Rückkopplung hast, oh, der ist voll gepumpt und der schmerzt, dann findest du das geil, weil du dir denkst, ich hab's geschafft. Es arbeitet das, was ich wollte. Und wenn du dann anfängst, so richtig schwer zu atmen und ein schweres Cardio zu machen und das brennt in der Lunge und das fühlt sich ja dann so an, als wenn dein ganzer Körper brennt, dann denkst du dir vielleicht einfach so, oh fuck, was tue ich hier eigentlich? Das kann nicht gut sein. Das fühlt sich im ganzen Körper nicht gut an gerade.
Ja, genau.
Aber vielleicht sind wir auch einfach zwei Fettfucks.
Das kann auch gut sein. Also es kann auch daran liegen, dass wir einfach nicht dafür gebaut sind. Also wir sind einfach zu groß, zu fett. Ja.
Ja. Ich habe ja auch eine Frage gefunden, die mich ziemlich interessiert hat. Weil jetzt muss ich kurz mit den Augen nochmal suchen. Genau, die 112, also was ist so die beste Rep-Range für Muskelwachstum, Hypertrophie? Das ist auch eine Frage, die sehr, sehr oft in Trainingsplänen oder bei Trainingsplänen...
Ja, wir haben es auch schon ein bisschen auch angesprochen in anderen Podcasts,
Genau, sehr, sehr gute Frage. Jetzt muss man wieder gucken, von welchem Stand fange ich an. Bei einem Anfänger spielt es eigentlich keine Rolle.
Genau.
Ob der nun 3 Wiederholungen macht, 6 Wiederholungen macht... oder 15 Wiederholungen macht, also man muss natürlich gucken, mit welchem Gewicht macht er dann die Wiederholung, aber grundsätzlich, wenn er von 0 beginnt, wird jede Rep-Range einfach funktionieren im Muskelwachstum. Wenn wir dann aber wieder in den Bereich kommen von jemandem, der schon länger im Sport ist, dann muss man gucken.
Ja.
Da muss man ganz genau gucken. Einerseits natürlich, im Idealfall könnten wir in den Körper reingucken und erstmal gucken, wie seine Faserverteilung ist.
Genau.
Um zu sehen, okay, welche Rep-Range müssten wir jetzt benutzen, um eben für die Muskeln, die er jetzt trainieren will, die Faserverteilung optimal ansprechen zu können.
Genau, und das gibt es auch so heutzutage, also für Leute, die auch ein bisschen mehr Geld haben. Es gibt sogar eine Firma, die du schickst so eine Blutprobe oder so eine genetische so eine Probe ab und dann schicken sie dir zurück so einen Bericht von wie deine Muskelverteilung mehr oder weniger im Körper verteilt ist.
Anhand des Blutes?
Ja, anhand von DNA. Also es gibt auch dieses Ancestry-Dings, denn du nimmst einfach so einen Stab in der Wange.
Wo jeder hofft, dass er irgendwie 50% Wikinger hat?
Ja, genau. Ja, ne? Genau. Und dann kriegst du, also du machst ungefähr das Gleiche und dann schicken sie dir, sie verteilen diese DNA auf und dann sehen sie ungefähr anhand der Proteine und DNA-Struktur, die du hast, welche Sportart du am besten geeignet bist.
Krass, mir war nämlich wirklich nur die Methode bekannt, wo du wirklich zur Muskelbiopsie gezwungen bist. Also du musst ein Stück Faser einfach rausnehmen,
das ist ganz neu. Es geht so wirklich so Training anhand deiner Genetik. Also es ist wirklich so eine Firma, ich habe vergessen deren Namen, habe schon mehrmals so eine Werbung dafür gesehen. Ist, wenn man das Geld dafür hat,
Aber prinzipiell, also zumindest nach meiner Erfahrung, solides Muskelwachstum, irgendwo, jetzt kommt es wieder auf den Intensitätsbereich an, 8 bis 12 Wiederholungen.
Genau, ja. Also man sagt so 60, 40 bis 60 des 1RMs, des Maximalkrafts, in dem Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen ist meistens so der Fall, wenn man dieses Gewicht bewegt. Also wenn man das Gewicht X einmal bewegen kann, 40-60% davon ist wirklich dieses Bereich von 8 bis 12 Wiederholungen, dieser Hypertrophie-Bereich, ja.
Ich glaube, das ist auch noch eine gute Frage. Die 109, wenn man neu ist oder quasi aufgehört hat, für eine längere Zeit Gewichttraining zu betreiben, wie sollte ich quasi restarten? Wie sollte ich wieder einsteigen?
Das kann ich auch verstehen, warum das geschickt wurde, weil jetzt ganz viele wegen Corona, längere Krankheit,
du hattest ja mal den Arm gebrochen, Itai, wie bist du eigentlich wieder ins Training reingestartet?
Eigentlich muss ich jetzt sagen, dass jetzt nach Corona ist wirklich meine beste Trainingsneustart. Nachdem ich meinen Arm gebrochen habe, war ich doof und ich habe wirklich zu viel zu schnell gemacht und dann hatte ich wirklich wieder Schmerzen. Aber jetzt nach Corona, ich war mit meiner Frau trainieren diese Woche und wir haben Bankdrücken gemacht zusammen und ich habe der Satz richtig gut beendet. Meine Frau hat gesagt, ja geil, kannst du jetzt nochmal Gewicht draufpacken? Hat gesagt, nee, also ich könnte theoretisch noch mal ein bisschen 2,55 Kilo draufpacken, aber dann wäre die letzte Wiederholung nicht so gut. Ich würde merken, dass ich wirklich ein bisschen andere Körperteile beanspruche, um diesen Gewicht hochzuheben, die letzte ein oder zwei Wiederholungen. Und man muss wirklich sagen, less is more in dem Fall. Nur weil zwei Sätze gut waren, heißt es nicht automatisch, dass vier das Gleiche tun werden, weil dann hat man auch eine längere Erholungsphase. Und das Gleiche gilt auch für die Gewichte. Also langsam anfangen, Geduld haben, nicht so sagen, oh, ist voll scheiße, früher habe ich 100 Kilo gedrückt und heute mache ich nur 60. Langsam ran. Also es geht wieder schneller, als man denkt, hoch. Und dieser 10%-Regel auch nicht überstreiten, dass nach jeder Trainingseinheit das Gewicht darf man erhöhen, aber nicht mehr als 10%. Und wenn man auch mit ganz viel Gewicht bewegt, auch sogar weniger. Also wenn man 100 Kilo schafft und die Woche danach 10% in 110, das ist nein, auf jeden Fall nicht. Ne? Aber ganz am Anfang, wenn man merkt, dass man ein bisschen schwacher ist, als man vorher war, keine Angst haben, ein bisschen langsamer, nicht mehr als 10%. Und dann wird man auch merken, dass die Schmerzen, die Regenerationszeit besser ist, die Trainingseinheiten besser sind, einfach langsam.
Da finde ich, da schließt sich diese Frage ziemlich gut an. Sollte man immer bis zum absoluten Versagen gehen? Also da sind wir wieder bei diesem Punkt, momentanes Muskelversagen oder Muskelversagen und darüber hinaus?
Ja, genau. Das ist auch so eine Frage. Ne? Also wenn man ganz viele so Bodybuilding-Trainingspläne sieht, da geht es wirklich bis zum kompletten Versagen.
Ja.
Und das ist gut, da kriegt man gute Muskelwachstum daraus, aber wenn man auch am Tag, im Alltag mehr zu tun hat. Also die Leute, die das professionell machen, sie dürfen das machen. Weil sie sind fertig mit dem Training, sie kriegen ihren Essen für den gekocht, sie kriegen eine Massage danach, sie kriegen ein Hotel mit einem geilen Bett, sie können wirklich den ganzen Tag noch schlafen, sie müssen nichts anders tun. Aber für Leute, die so einen allgemeinen Alltag haben, wo du nicht so immer gut schläfst, also in meinem Fall kann ich so sagen, ich kann nicht 8 Stunden am Stück schlafen, weil meine Tochter ein oder zweimal aufwacht in der Nacht, um eine Flasche zu bekommen oder sowas. Oder ich muss auch am Tag, also früher aufwachen wegen der Tochter, ich muss sie zur Kita bringen, ich muss sie heben, muss sie tragen, muss andere Sachen machen. Ich habe noch ein Leben, ich muss auch noch arbeiten, ich habe noch ein Leben, und da ist dieses kompletten, totalen Zerstören der Muskeln und der Versagen. Da ist man einfach dadurch erschöpft. Die Regeneration ist nicht ausreichend, weil man mehr am Tag zu tun hat, als nur regenerieren und essen zu dürfen. Dann, wie gesagt, einfach auf dieses Versagen zu kommen, in dem Bereich von einem Normaltrainierenden, ist wirklich, es ist eine ganz feine Grenze. Man muss es wirklich merken. Du musst merken, ich könnte den letzten, also noch eine Wiederholung noch dazu machen, aber mit ein bisschen Cheaten. Also nicht das machen, nicht diese Wiederholung mit Cheaten machen, sondern bis zur Grenze der Sauberkeit. Es zählt nicht die Menge an Wiederholungen, sondern es zählt die Menge an sauberer Wiederholungen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich.
Meine persönliche Erfahrung ist auch die, dass immer wenn ich quasi bis zum absoluten Get-No trainiert habe, du wirst fuzzy im Kopf.
Ja.
Also den
Rest des Nervensystem wird auch dadurch
den Rest belastet. Das, wenn du zum Beispiel noch Uni machen musstest oder genau. du musstest noch irgendwas lernen oder irgendwas nach Hausarbeit oder irgendwas schreiben, es ging einfach nicht. Ich habe auf den Bildschirm geguckt.
Und will nur schlafen.
Du willst nur schlafen, du bist nur am Arsch, du kannst dich gar nicht konzentrieren.
Ja.
Es ist, wie du sagst, es ist ein schmaler Grat. Also das kommt wirklich darauf an, was will ich. Wenn ich meine, ich werde der nächste Mr. Olympia und ich muss Vollgas geben und...
Das ist mein Hauptjob, ja.
Ja.
Genau, aber es gilt auch für Normale. Also ich habe auch eine Woche mit einem Rennradmannschaft gemacht, und man sieht, die machen am Trainingstag, also Trainingseinheit, sie fahren sogar manchmal so 6 Stunden am Stück und sie sind komplett am Arsch. Ne? Deren Trainer sitzt auf so einem E-Bike, ne? Und er geht die Berg hoch mit dem E-Bike und pusht, und die mussten mithalten und sie machen das so, und da sieht man, die kommt wieder, also man sieht, ich saß im Auto und man sieht deren Gesichten an, und da ist wirklich dieses Schmerzen, aber danach fährt man ins Hotel und da hast du Essen und du kannst wirklich den ganzen Rest des Tages einfach chillen. Ja. Also du kannst in die Sauna gehen, du kannst ins Schwimmen gehen, du kannst einfach wirklich alle, also sie müssen nichts anders machen, außer essen und regenerieren.
Athlet sein ist halt ihr Hauptberuf
sozusagen. Genau, und deswegen, man muss, wie gesagt, diese feine Grenze suchen. Ja, soll ich jetzt nochmal zählen?
Ich find's geiler irgendwie, ich pick mir hier gerade die handverlesenen Fragen raus, die mich auch selber irgendwie ein bisschen flashen. Zum Beispiel Cardio und Gewichttraining. Also was zuerst? Erst das Gewichttraining, dann das Cardio, oder erst das Cardio und dann das Gewichttraining?
Das ist eine Frage auch von, wie hart wird Cardio gemacht und wie hart wird das Resistance Training, also das Krafttraining gemacht. Ich sage, ganz früh morgens nach dem Aufstehen Cardio zu machen, ist geil. Es bringt so ein kleines Peak in den Metabolismus. Der Körper ist eher nüchtern und man muss fast komplett aus dem Fettspeicher Energie nehmen. Man fühlt sich auch wacher. Also es ist ein ganz leichtes Steady-State-Cardio. Es könnte wirklich auch ein schnelles Gehen, muss auch nicht so laufen sein. Aber auch nach dem Training, wenn zum Beispiel ein hartes so Hypertrophie-Training betrieben wurde, nach dem Cardio-Training auch nochmal Steady-State zu machen, ist auch gut. Weil dann hat man einfach einen schnelleren Blutfluss, mehr Nahrung und sauerstoffreiches Blut geht durch diese Muskeln und es führt zu einer schnellere Regenerationszeit. Beide sind gut. Aber wie gesagt, Hauptsache ist es, wenn es an demselben Tag gemacht ist, nur Steady-State-Cardio mit einem Krafttraining. Wenn es an einem kompletten anderen Tag ist und man ist auch nicht voll zerstört von dem Tag davor, könnte man auch ein hartes Cardio-Session machen, indem man in dem Bereich von so Zone 3 bis 4 Cardio-Training macht, ein bisschen intensiver. Das ist kein Problem, aber dann gibt es auch nicht das, was tue ich zuerst. Das ist nur an dem Tag nur dieses Cardio.
Ich glaube, man muss das auch noch in Verbindung setzen, was verspreche ich mir davon? Also, was ist mein Gedanke bei dem Cardio und bei dem Krafttraining, was ich mache? Also, was ist das, was ich vornehmlich machen will? Also, sagen wir mal zum Beispiel, mir geht es hauptsächlich darum, Kraftgewinn zu machen. Also wird mein Fokus ja sowieso auf dem Krafttraining sein.
Ja.
Aber irgendwie denke ich mir so, ein bisschen Cardio, ein bisschen den Herzmuskel nochmal gezielt zu trainieren, wäre ja irgendwie clever.
Ja.
Dann ist ja die Priorität schon ganz klar. Die liegt auf dem Krafttraining.
Ja.
Und das Cardio ist für mich eher nur so
eine Ergänzung.
Eine Ergänzung. Also sage ich mir natürlich, okay, wann bin ich am frischesten, wenn ich noch nichts gemacht habe, was mache ich dementsprechend? Erstmal das Krafttraining. Und am Schluss,
genau,
wie du sagst, ein bisschen lockeres Auslaufen, ein bisschen auf den Stairmaster, ein bisschen die Arme und die Beine gleichzeitig bewegen.
Genau, ja.
Versuche ein bisschen den Puls natürlich oben zu halten. Ja.
Ja.
Aber halt der Fokus oder den meisten Effort habe ich definitiv ins Krafttraining vorher gestellt.
Genau, ja. Deswegen, also auch wenn man so abends trainiert zum Beispiel, ist es auch ganz entspannt, wenn man morgens Cardio macht, weil dann bist du, wenn du ganz leichtes Morgen-Cardio nüchtern gemacht hast, dann bist du schon bis zum Abend vollkommen regeneriert.
Ja. Noob Gains. Auch ein sehr schöner Begriff.
Ja.
Oh, zu viel Schwitzen.
Zu viel Schwitzen.
Zu viele Schwitzen.
Ja.
Klingt für mich nach entweder wirklich ein krankhaftes Problem oder deutlich zu viel Flüssigkeit zu sich genommen.
Zu viel Flüssigkeit oder zu viel Salz. Also Salz, ja, führt dazu, dass man ein bisschen mehr Flüssigkeit hat, aber das ist auch sehr genetisch bedingt. Also ich kenne zum Beispiel jemand und wir können den gleichen Trainingsplan durchführen, gleiche Intensität, relative Intensität würde ich sagen dann, und er schwitzt einfach das Doppelte als ich, also ist einfach genetisch, also ich bin nicht so ein mega doller Schwitzer, ich bin auch in Israel aufgewachsen, da hast du so Temperaturen von 30, 40 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit, nicht fremd.
Auch im Winter?
Im Winter, okay, im Winter 20 bis 30.
Ja, ist immer noch
aber
deutlich
also,
wärmer als hier.
Genau, also ja, also unter die 10 ist es selten, in Israel 10 Grad zu kommen. Deswegen, ich bin ein bisschen dran gewohnt, höhere Luftfeuchtigkeiten, höhere Temperaturen durchzugehen. Vielleicht für Leute, die Deutscher, Europäer, ist es ein bisschen schwieriger. Ja.
Okay, ja.
Aber auch, warum sollte man auch so unbedingt weniger schwitzen wollen, wenn man trainiert? Also ich kann es verstehen, im Alltag vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, aber wenn man trainiert und man schwitzt, dann ja toll, ihr arbeitet, also ist ja ganz gut. Also
vielleicht stinkt der Schweiß, vielleicht war das damit gemeint.
Ja,
so.
Aber wenn der Schweiß auch richtig doll stinkt, es kann da auch an der Nahrung sein. Also
ja,
ich merke zum Beispiel, ich mache jetzt ganz viel Fahrradfahren zu Hause auf einen Rollentrainer und ich schwitze dabei mega viel, weil Fahrradfahren ist anstrengend und wenn kein Wind entgegenkommt, dann hast du keine Kühlung, du tropfst einfach Wasser. Und dieser Schweiß, es riecht nicht. Es ist wirklich fast komplett pures Wasser und Salz.
Ich schwitze beim Essen.
Genau, the meat sweats. Ne? Genau. Aber wenn man wirklich relativ gesunde Nahrung zu sich nimmt, nicht zu viele verarbeitete Fette und verarbeitete Lebensmittel, soll der Schweiß auch nicht so schrecklich sein.
Hm. Oh, das ist eine gute Sache.
Soll ich Leute erzählen von meinen Goals für bessere Accountability? Das ist eine gute Frage. Also ich betreibe einen Podcast. Ich liebe zu reden und ich erzähle allen von alles, ne? Aber ich finde es ganz gut. Also,
aber das Ding ist, jetzt muss ich echt zurückgehen. Wie war das bei dir, als du angefangen hast, zum Beispiel jetzt wirklich vermehrt ins Fitnessstudio zu gehen und Kraftsport zu machen? Wie haben deine Eltern darauf reagiert? Wie hat dein Freundeskreis darauf reagiert? Haben die von Anfang an gesagt, hey, coole Sache? Oder haben die eher gesagt, hey, was ist mit dir jetzt los? Und
nee, sie waren, also ich war ein bisschen übergewichtig, als ich jünger war. Deswegen haben sich klar ganz viele gefreut, dass ich mich endlich bewege, du Fettsack. Aber ich habe auch ganz viel Glück. Also meine Familie und meine Freundeskreis, wir sind alle sehr unterstützend, aber ja, war immer so, also ich schicke, nachdem ich harten Diäten oder harten Trainingspläne durchschicke, schicke meine Freunde und meine Familie alle meine Vor- und Nachbilder, also ich finde es ganz witzig, ganz cool.
Du belästigst sie ganz offen.
Genau, ja, also
keine
einfach
Scham.
Unterwäsche-Fotos von mir an alle, die ich kenne, also jeder, der in meinem WhatsApp-Kontakt ist, der kriegt ein Bild von mir, also aber ich finde es ganz gut, also vor allem auch Leute, mit denen ich arbeite, habe ich ganz viel auch erzählt von dem Triathlon-Training und so. Ich finde, es macht auch Spaß zu teilen, weil man geht durch eine bestimmte Reise durch. Also das Training ist Reise und Wettkampf oder bestimmten Gewicht oder bestimmten Ziel sind das Ziel. Und wenn man wenn man das als Teil des Lebens hat, man freut sich auch, das mit anderen zu teilen. Und ich finde, es geht nicht unbedingt nur um Accountability. Ich finde es auch gut, wenn man so involviert ist in seinem eigenen Training, dass es macht ihm eine Freude, davon Leute zu erzählen.
Heute, also jetzt würde ich dir absolut recht geben. Bei mir war es zum Beispiel, als ich mit 15, 16 angefangen habe, komplett das Gegenteil. Ja. Also okay, von meinem Elternhaus war es nicht das Problem. Die fanden es gut, aber ja. Die waren es ja auch von mir gewohnt, dass ich quasi sportlich mich betätige. Aber mein damaliger Freundeskreis hat das nicht so gerne gesehen. Mhm, wirklich? Also das war wirklich im Nachhinein jetzt mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, würde ich sagen, das war schon fast so wie so ein toxisches Umfeld. Ja. So, nach dem Motto, wenn du jetzt nicht mehr mit uns Party machst und permanent saufen gehst und jedes Wochenende in die Disco gehst mit uns, dann bist du... Dann bist du kein Freund mehr, ja. Ganz genau. Das kann ja nicht sein, dass du versuchst irgendwie dein Leben oder dein Körperbild zu verbessern, deine Gesundheit zu verbessern und uns das so unter die Nase reibst. Ja, so. Genau. Weil du natürlich dann auch automatisch gemerkt hast, okay, wenn ich jetzt regelmäßig zum Training gehe, du kannst nicht am Wochenende bis gehen. Eins wach bleiben und dann saufen gehen. Du wirst halt müde und vor allen Dingen, du wirst dann auch so grumpy. Ja. Also ich habe dann richtig gemerkt, wenn ich weggegangen bin und es war so 23 Uhr und ich habe eh nichts getrunken, weil ich nicht, da wäre ich im Arsch gewesen. Völlig im Arsch. Dann wirst du grumpy. Du hast
keinen Spaß an der Sache mehr.
Du merkst einfach, du kannst nicht weg, du kannst eigentlich eine Disco nicht ertragen, wenn du nicht völlig besoffen bist.
Ja.
Und das habe ich schon irgendwie mit 19 dann gemerkt.
Ja, genau.
Ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach schon alt.
Ja, ich finde es auch. Also ich bin komplett deiner Meinung. Ich mag es nicht wirklich, auch so Partys zu gehen und so. Ist bestimmt auch so eine persönliche Sache. Also ich kenne Leute aus unserer Fitnessstudio zum Beispiel, die trainieren und trainieren hart, aber für denen ist auch kein Problem, also ist nicht kein Problem, aber für denen ist halt Teil des Alltags oder Teil des Wochenendes, bis zum Kater zum Fitnessstudio zu kommen, wenn sie das wollen, das ist ja geil.
Was sind dann deren Ziele? Also sagen die dann trotzdem, ich will irgendwie krassen Muskelaufbau oder krassen Kraftgewinn? Oder?
Also Also ich kenne zwei aus unserem Fitnessstudio, die das sagen, aber wenn es den Spaß macht, dann geil. Also, aber
sagst du,
Prioritäten einsetzen muss man machen. Also ich rede nicht ein, ich sage, wenn du unbedingt mit Kater zum Training kommen willst, mach das, ich kann dir nicht Nein sagen, ich sag dir, es ist keine gute Idee,
das ist ja auch völlig legitim, aber hast du ihnen gesagt, dass das utopisch ist?
Nee. Also ich habe sein eigenes Ziel, also ich habe ihm gesagt, es ist keine gute Entscheidung, also man würde bessere Gains kriegen, wenn man das nicht macht, aber er ist ihm auch bewusst, ist genauso wie die Leute, die rauchen.
Also er weiß, dass er sich quasi, oder derjenige weiß, dass er sich im Hamsterrad dadurch befindet.
Ja, genau, okay, also es ist nicht das Problem, dass es nicht gewusst ist, genauso die Leute, die rauchen, die wissen, dass es ungesund ist, aber machen es trotzdem, ne? Das ist Teil deren Spaß, deren Lebens, ist eine Sucht oder was immer noch das man nennen will, aber so ist das halt manchmal, ne?
Aber das ist, ich finde das immer wieder bemerkenswert und abstrus, weil wenn du jetzt wirklich sagst, ihm ist das bewusst, dass das kontraproduktiv ist für das, was er ja vermeintlich verbalisiert als sein Ziel, warum tut er es? Also das ist ja dieser Gedanke, wenn ich immer wieder das Gleiche tue und einen anderen Outcome erwarte aus dem Gleichgetanen, das ist die Definition von Wahnsinn.
Ja, also ich muss sagen, dieser Person, er hat es relativ stark und er hat ein bisschen Gains für sich und vielleicht ist das für ihn auch das Ziel des Trainings, genau das, zu dieser Party zu gehen und dann Mädchen abzuschleppen und dann muss er halt beide irgendwie kombinieren.
Ah, ein Disco-Pumper.
Ich wusste nicht, dass es ein Begriff ist, genau, ja.
Kein Problem, ich bringe dir die Bro-Begriffe in Deutsch bei.
Genau, Italien. Super.
Also einfach quasi einen halbwegs dicken Bizeps, das ist für die Disco quasi reicht.
Ja, sowas, genau.
Keine Beine trainieren?
Ich weiß nicht, ich glaube nicht, nee. Nee, es gibt Leg Day, genau, ja.
Okay. Oh, eine sehr gute Frage. Also solche Sachen wie Depression oder emotionale Instabilität. Glaubst du, dass Training das deutlich verbessern kann oder helfen kann?
100% ja.
Würde ich genauso sagen.
Also es gibt so ein Sprichwort, Essen ist das schlechteste, aber das allerbenutzte Mittel, um die Depressionen zu bekämpfen, also Leute, die das machen, sie fühlen sich schlecht, dann holen sie irgendwelchen Comfort Food. Ja. Das ist halt so dieses jetzigen Endorphinausschuss.
Ja.
Aber wenn man wirklich zum Sport geht, hat man eine langfristigere, langsamere Ausschuss von Endorphine nach dem Training und man fühlt sich auch besser, weil man erreicht was. Also man sieht, dass ganz viele Leute jetzt, nachdem sie ihren eigenen Diäten und Körper verbessert haben durch Sport, es geht denen einfach super, super viel besser. Also, ja.
Ja, das kenne ich selber. Also nach einem guten, harten Workout, du bist groggy, du bist müdchen, aber du fühlst dich definitiv, irgendwie fühlst du dich geil.
Ja.
Das ist wirklich, da sind wir wieder bei diesem Punkt, du merkst, du hast was Schweres geschafft und du bist so innerlich ein bisschen auch stolz auf dich.
Ja.
Also, bestes Beispiel, eigentlich hast du einen verfickt langen Tag gehabt, hast irgendwie Kopfkino gehabt bis zum geht nicht mehr, weil du musstest irgendwas lernen oder du bist von der Arbeit gekommen oder sonst irgendwas und hast dich trotzdem durchgerungen, dann trainieren zu gehen. Danach fühlst du dich sowas so von geil, weil du sagst, oh, ich habe den Arsch doch noch hochbekommen, ich habe mich doch durchringen können, noch zum Sport zu gehen.
Ja.
Und das ist irgendwie so wie so eine doppelte Belohnung. Du weißt, du hast was Gutes getan und du weißt, du hast deinen inneren Schweinehund bekämpft.
Genau. Und das ist auch, ich finde es auch so, es ist meistens so also für ganz viele Leute, ich auch einer von denen, ist so ein Teufelskreis, wenn man aufhört zu trainieren, hört man auch auf, gesund zu essen, hört man dann auf, also dann ist man wieder schlechter und dann ist wieder dieses Teufelskreis, dann man hat keine Lust zu trainieren, weil man schlechter gegessen hat und so weiter und so weiter und so weiter.
Die beste Möglichkeit, um Muskelkater zu bekämpfen, Nita?
Ich würde sagen, Steady State Cardio und gute Nahrung, das sind die zwei Sachen, die ich am besten empfehlen kann. Also gute Nahrung, sodass man auch besser sich erholt und Bewegung. Also ich finde wirklich, dass also dieser alte Gedanken davon wirklich, dass man wirklich nur komatos im Bett liegen soll bis zum nächsten Workout, das gar nicht stimmt, das ist gar nicht richtig. Also man soll den Körper bewegen. Durch diese Bewegung von Steady State Cardio allgemein nochmal ein bisschen leichte sportliche Betätigung kriegt man einfach eine Menge an Vasodilatatoren im Blut, also die Gefäße werden erweitert, es kommt mehr Blut. Mehr Blut bedeutet automatisch mehr Nahrung, bedeutet automatisch mehr Möglichkeiten für die Muskeln sich zu regenerieren. Sie können einfach mehr daraus entnehmen.
Also moderate Intensität, trotzdem aktiv bleiben, sich bewegen.
Genau.
Steady State finde ich immer sehr gut. Ich mag ganz gerne so leichtes Dehnen bis hin sogar zu Yoga.
Genau, ja, auch super, genau. Also Yoga ist, was du hast mir auch erzählt, du hast jetzt gerade angefangen.
Ja,
ne? Meine Frau hat versucht, mich auch zu überreden, soll ich es vielleicht auch mal machen. Wir gehen sogar, ich und meine Frau, einmal in der Woche tanzen. Wir machen so einen Tanzkurs, ist auch so leichtes Bewegen. Ja, irgendwas, was, also es muss auch wirklich kein hartes Training sein. Also wie gesagt, es muss ganz leichtes, was man mit der ganzen Familie oder Partnerin betreiben kann, was einfach, ja, moderate Intensität, was man einfach wirklich Spaziergang draußen und quatschen. Mega cool.
Ja, wie kriege ich ein Sixpack?
Weniger essen. Ja, also Sixpacks are made in the kitchen ist eine ganz bekannte Sache, ne? Also man kann jeden Tag Bauch trainieren und man hat eine krasseste Core-Bauchmuskulatur der Welt, aber wenn darüber eine Fettschicht liegt, wird es nie zu sehen sein. Also wirklich, eins ist Essen, Diät und zweitens ist Genetik. Es gibt bestimmte Core-Muskeln, Strukturen von bestimmten Menschen, die einfach besser zu sehen sind. Es gibt Leute mit dieser richtig tiefen Spalt zwischen den jeweiligen Six, also so vier Ecken in der Bauchmuskulatur. Also eins Genetik und B Nahrung. Das sind wirklich die zwei Sachen. Man sollte sich auch nicht einfach voll schlecht fühlen, weil man, egal was man macht, kein Sixpack kriegt. Manchmal ist es einfach nicht unbedingt möglich. Also man sieht auch, es gibt auch ganz viele Leute mit Hochleistungsathleten mit einem Sixpack, was nicht unbedingt auch schön ist, wenn es so. Es gibt Leute, die einfach eine Verzerrung zwischen den Sixpack haben. Das ist zum Beispiel, die linke Seite ist tiefer als die rechte Seite oder so. Also ich sage nicht schön, es ist immer noch ein Sixpack, es ist geil. Aber
die Symmetrie stimmt zu einem gewissen
Grad. Die Symmetrie stimmt nicht. Oder wenn man so zum Beispiel so Terry Crews sieht, ne? Der Typ ist in den Arm.
Ja.
Komplett mager Arm, aber sein Bauch ist auch, er hat kein Fett, aber man sieht bei ihm den Sixpack nicht. Er hat einfach ein Bauch, er ist mega starken Core, aber man sieht bei ihm den Sixpack nicht.
Ja.
Ist so, und er ist mega lean.
Ja. Ja. Ich weiß, was du meinst. Also ich würde das 100% unterschreiben, genau. Also der erste Punkt ist natürlich Ernährung. Wenn der Körperfettanteil nicht gering genug ist, bringt es gar nichts. Und dann ist halt die kritische Frage anhand der Genetik, wie gering muss er sein? Weil ich schon Leute gesehen habe, bei denen fängt an, sich zum Beispiel das Sixpack oder generell eine sehr gute Muskulatur, Bauchmuskulatur abzuzeichnen, wenn sie meinetwegen 12 oder 10% Körperfett haben. Ja. Und bei anderen fängt es wirklich erst an, wenn sie irgendwie so weit runtergehen, dass sie nur noch 6% haben.
Ja.
Und ich selber bin nämlich auch so ein Typ, also bei mir passiert nichts vor 8%.
Bei mir auch, also vor der wirklich einstelligen Bereich, also 10, 9. Hm. Ist auch eine Genetiksache. Also ich speichere nur Fett im Core-Bereich. Also bei mir ist wirklich Beine und Arme fast gar nichts. Ja. Dann habe ich Brust und dann Bauch und untere Rücken sozusagen der Core-Bereich. Also ist bei mir wirklich die einzigen Orten, wo ich bei mir am meisten Fett speichere. Und das ist typisch Mann. Hm. Also für Frauen ist eher im Beinbereich und Arm, also Armbereich, ne? Aber ist wie auch Genetik. Also manche Leute haben Sixpack und dafür haben einfach so thick legs oder so, weißt du, so Männer. Also es passiert. Also es liegt wirklich daran, ein bisschen biochemisch heranzugehen, was für ein Rezeptoren man in diesem Bereich hat, die also Adrenalinrezeptoren, die dazu bringen, dass mehr Fett aus diesem Ort benutzt wird. Genau.
Auch extrem geil. 1000 Mal gehört, ich will nicht aussehen wie der krasseste Pumper oder ich will nicht aussehen wie Arnold Schwarzenegger. Wie sollte ich mich ernähren? Wie sollte ich trainieren, dass ich trotzdem sportlich bin, aber nicht genau so aussehe?
Ja, also diese Pumperfigur, es ist sehr unfunktionell, würde ich sagen. Es ist sehr so isoliert. Man arbeitet wirklich gezielt an bestimmten Muskelgruppen. Also man macht immer noch die drei großen, also Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, die soll jeder machen, egal welche Ziele man hat. Aber zum Beispiel, wenn man nur das macht, dann sieht man so aus und ganz viel Gewicht bewegt, dann sieht man aus wie ein Powerlifter. Ganz groß, richtig riesige Muskeln, man kann sich nicht so viel bewegen, die Mobilität und die Beweglichkeit ist nicht so 100%. Bodybuilder, die trainieren ganz doll, ganz viel isoliert, sie machen sogar Kreuzheben, Bankdrücken und Squats weniger als die anderen, weil sie wirklich viel gezielter Butterflies, Beinpresse, Beinstrecker oder wirklich Latzug und solche Sachen. Aber diese ganz bekannten, sage ich Marvel-Figur ist glaube ich, ein gutes Wort dazu. Das ist sehr, sehr funktionelles Training. Also man sieht, man kann wirklich YouTube gucken, was für Workouts Henry Cavill gemacht hat oder der Schauspieler von Thor, wie heißt er, Chris Hemsworth. Sie machen ganz, ganz viele Ganzkörperübungen. Also sie machen Battle Ropes, sie machen Sled Pull, Sled Push, sie machen mit Kettlebell Swings super funktionelle Ganzkörperübungen und auch zu sagen, dieser Marvel-Figur zu erreichen, die Leute trainieren auch zweimal am Tag. Ne? Also das ist schon ganz hart. Also man muss auch ganz viel. Aber das Bekannteste, ich habe es wirklich mal gelesen, dass in den 90er Jahren war der Bekannteste, was jeder Trainer gefragt wurde, wie komme ich an den Brad Pitt in Fight Club? Figur.
Ja,
und das war auch super funktionell. Einfach wirklich Ganzkörpertraining zwei, dreimal in der Woche mindestens und funktionelle Übungen machen. Also wirklich Sachen, die mehrgelenkig sind, instabil arbeiten, das hilft dem Core-Muskulatur und Gleichgewicht aufzubauen.
Ja. Wobei man gerade bei diesen Schauspielern muss ich glaube ich noch mit einbringen, also vollkommen richtig, die haben ihren Personal Trainer, der sie da mindestens zwei, vielleicht sogar dreimal am Tag rumscheucht mit extrem funktionellen Übungen. Jetzt sind aber diese meisten Stars ja, weil sie immer wieder gecastet werden für genau diese Filme, die haben schon eine ganz gute Grundstruktur und die machen Sport.
Ja, genau.
Und dann ist es wirklich nur noch der Punkt, dass der Trainer eigentlich nicht mehr viel macht, um jetzt großartig Muskulatur aufzubauen. Er diätet sie einfach und versucht in kürzester Zeit ihnen im Prinzip überschüssiges Körperfett und Wasser aus dem Körper zu treiben. Weil das nächste Ding ist, während sie dieses Training machen, ich glaube, da gab es mal ein Interview von, wie heißt der Schauspieler, der den Captain America gespielt hat?
Chris Pine? Ich weiß nicht mehr.
Ich weiß es auch nicht mehr. Jedenfalls hat der gesagt, er muss auch zweimal am Tag trainieren für 90 Minuten und er darf von seinem Personal Trainer nichts anderes, also halt vorgegeben mit Chris, nur Turkey, also Truthahn, trockene Hähnchenbrust, Reis und ein bisschen Brokkoli.
Genau, ja. So, das ist wirklich das auch super Oldschool-Diäten, ne?
Also, absolut. Ja. Das ist halt so das, was die Bodybuilder schon seit Jahrzehnten machen, weißt du?
Genau.
Und dann halt extrem viele mehrgelenkige Übungen, die einfach viele Kalorien in kurzer Zeit verbrennen.
Genau, also man ist wirklich die ganze Zeit ein HIIT-Workout ja. machen. Also die machen Supersätze und Circle Training, es ist wirklich mega funktionell. Und sie machen noch zusätzlich auch Power-Tagen. Also ja. sie haben, Entschuldigung, manche Tage, wo sie Power, Krafttraining betreiben, 5-3 Wiederholungen mit mega viel Gewicht und dann die zweite Einheit an dem Tag oder am nächsten Tag wird Circle Training, ja wirklich, sie machen Sled Push, dann Sled Pulls, dann machen sie Burpees, dann machen sie Kettlebell Swings, dann haben sie 30 Sekunden Pause, machen das alles nochmal 4-mal. Hm. Ja.
Und das ist ja auch schlussendlich zu einem gewissen Grad, um wieder eine Fitness zu erreichen, die funktionell auch für diese ganzen Stunts ist. Also, ja. weil klar gibt es noch Stuntmänner für die ganz krassen Sachen, aber ja. die meisten Stunts müssen die Schauspieler mittlerweile heutzutage selber machen, einfach schon aus Kosteneinsparungsgründen, ja, weil man genau. eben nur für die wirklich gefährlichen Sachen einen Stuntman ja. Sich ranholt, weil der kostet auch Schweinegeld.
Ja, genau. Ja.
Und dann müssen die halt einfach den meisten Scheiß selber machen und dafür muss man schlussendlich fit sein. Wie weit sind wir jetzt? Bei einer Dreiviertelstunde?
Ich glaube, das reicht für die erste Bonusfolge. Okay. So, wir haben noch ein Ja, wir haben noch ganz viele andere Fragen und wir hoffen, dass noch weitere kommen ja. in den kommenden Wochen.
Absolut.
Somit sind wir eigentlich am Ende dieses Sets gekommen.
Genau.
Und wir hoffen, uns nochmal mit euch quatschen zu können beim nächsten Mal.
Absolut. Bis demnächst.